Hören Sie Stern Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 6. Geteilte Welt. Von einem Stern-Autorenteam aus Stern Nummer 7 vom 11.02.2021. Gelesen von Uwe Schröder. Beim Impfen denken die reichen Staaten vor allem an sich selbst. Ein Fehler, der sich rächen wird. An einem sehr heißen Nachmittag im vergangenen August saß ein alter, weiser Mann in seinem Büro in Boston und klagte über die Engstirnigkeit in der Welt. Das Virus wütete und tötete da schon seit Monaten auf dem Planeten, und dem in Indien geborenen Wirtschaftswissenschaftler, Philosophen und Nobelpreisträger Amartya Sen schwante, was jenseits von Krankheit und Tod auf die Menschheit zukommen werde. Er sorgte sich, dass die Pandemie die nationalen Egoismen eher treiben, denn dämmen würde. Wir reden von einer globalen Krise, die globale Antworten erfordert, das ist alternativlos. Als Kind hatte Sen erlebt, wie eine Hungersnot in Bengalen 3 Millionen Arme hinwegraffte und wie die oberen Kasten diese Katastrophe nicht einmal wahrnahm. Das prägte sein Lebenswerk. Er sprach auch von den Chancen der Krise und der Globalisierung, die mehr bedeutet als globales Wachstum, nämlich auch den globalen Austausch von Ideen und Gedanken. Die gerechte Verteilung von Nahrung und Medikamenten, sagte der kluge und sorgenvolle Sen an diesem heißen Tag, ist der Schlüssel zu allem. Das war im Sommer. Europa machte Urlaub vom Virus und sonnte sich in trügerischer Sicherheit. Es gab noch keinen Impfstoff, bestenfalls positive Signale. Es gab aber Geberkonferenzen, in denen die EU versicherte, sie werde alles tun, die schwächeren Länder mitzunehmen. Dies sei schließlich ein gemeinsamer Kampf. Nur wenige Monate später sind gleich mehrere Vakzine auf dem Markt. Allein das ist eine wissenschaftliche Meisterleistung und wäre per se ein Grund zur Freude. Und nun? Die Europäische Union und Großbritannien verkeilen sich in einem Kleinkrieg um Liefermengen des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca. In Berlin ruft die Kanzlerin zum Impfgipfel mit mildem Verlauf. Und gefühlt jeden Tag muss sich Gesundheitsminister Jens Spahn dafür rechtfertigen, dass er im Sommer nicht genügend von Wirkstoff A, B oder C bestellt habe. Und das ausgerechnet, da BioNTech das Überlebenselixier doch quasi vor der Haustür braut. Die Arznei made in Germany, vor allem aber im Ausland verimpft werde, weshalb hierzulande Versagen, Skandal, nationaler Notstand herrsche. Ständig werden Tableaus dargereicht, welches Land in welchem Tempo impft, als sei Wettspritzen, abseits von Doping, olympische Disziplin mit einer Art Covid-Medaillenspiegel. Gold für Israel, Silber und Bronze für die Vereinigten Arabischen Emirate und Großbritannien, Blech für den Rest. Der Groll über den späten Impfstart und den Mangel an Vakzinen mag aus nationaler Perspektive menschlich, verständlich und berechtigt sein. Inzwischen räumt auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Fehler bei der Beschaffe ein. Aber beim Blick aufs Große und Ganze greift diese Sichtweise zu kurz. Das Wesen einer Pandemie besteht darin, dass sie im Gegensatz zur kleinen Schwester Epidemie weltumspannend tobt. Eine Pandemie muss mit den eigenen Waffen bekämpft werden, nämlich global, flächendeckend bis in den letzten Winkel. Oder in den Worten des WHO-Direktors Tedros Adhanom Ghebreyesus: Niemand ist sicher, bis wir nicht alle sicher sind. Der Äthiopier warnt ohne Unterlass vor dem moralischen Versagen des Westens. Die reichen Nationen versündigten sich, wenn sie dem Programm Access to COVID-19 Tools verweigerten. jener internationalen Initiative zur beschleunigten Entwicklung, Produktion und Zugang zu Tests, Behandlungen und Wirkstoffen. Impfnationalismus sei kurzsichtig und selbstzerstörerisch. Und schließlich, je länger wir warten mit Vakzinen und Tests für alle Länder, desto schneller werden weitere Varianten des Virus auftauchen und wird die Gefahr wachsen, dass die Stoffe ineffektiver werden. Genau das passiert momentan mit den Mutanten. Und es ist wie beim Original erneut ein Wettlauf gegen die Zeit. Jeder Flächenbrand beginnt mit einem Funken. Als China am 23. Januar 2020 die Region um Wuhan hermetisch abriegelte, hatte SARS-CoV-2 längst den Pazifik übersprungen. Der erste positive Befund wurde am 20. Januar in Seattle an der US-Westküste erhoben. Am selben Tag hatte das Virus Deutschland erreicht. Eine Pandemie im Keim zu ersticken, mag theoretisch möglich sein. Unter realen Lebensbedingungen ist es illusorisch. Das gilt eben auch für die Varianten des Virus, wie jene drei, die in den Fokus der Virologen gerückt sind und an deren Namen sich die Welt zurzeit gewöhnt. B.1.1.7, die sogenannte Cant-Mutante aus Großbritannien. B.1.351 aus Südafrika. Und P.1 aus dem massiv betroffenen Brasilien. Die drei mutierten Coronaviren verbreiten sich längst in vielen Regionen der Erde. Was das genau bedeutet, ist nicht klar. Einiges deutet darauf hin, dass die drei deutlich ansteckender sind als das ursprüngliche Virus und auch die Kraft jener Antikörper reduzieren, die gegen das alte Virus gebildet wurden. Das lässt sich im Labor durch das Blut von Menschen testen, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht und entsprechende Antikörper entwickelt haben. Das Immunsystem besitzt allerdings noch weitere Komponenten, weshalb weniger potente Antikörper noch nicht zwangsläufig bedeuten, dass auch die Gefahr einer erneuten Ansteckung wieder steigt. Doch der Ausbruch von P.1 im brasilianischen Manaus lässt Übles befürchten. Marcelene da Costa dachte wie viele, dass das Schlimmste vorbei sei, dass es nicht Ärger kommen könne. Ihre Heimatstadt Manaus hatte es bei der ersten Corona-Welle so grausam erwischt wie keine andere. Überfüllte Krankenhäuser, Massengräber, 75% der Bevölkerung infiziert, schätzten Wissenschaftler von den Centers for Disease Control and Prevention in den USA. Und damit, das glaubten alle, Herdenimmunität. Da Costa, 34 Jahre, Hausfrau und Mutter dreier Kinder, schien glimpflich davongekommen zu sein. Ich hatte die Symptome einer Grippe. Anders war nur, dass ich meinen Geschmackssinn verlor, erzählt sie am Telefon. Sie ist sicher, dass es das Coronavirus war, auch wenn sie sich nicht testen ließ. Die Monate danach verliefen ruhiger. Präsident Jair Bolsonaro rief die Normalität aus. Die Todeszahlen in der Amazonasstadt gingen leicht zurück. Ein Impfstoff war zwar nicht in Sicht, weil sich die brasilianische Regierung bei der Bestellung inkompetent zeigte. Aber brauchte man das Vakzin in Manaus überhaupt noch, angesichts von Herdenimmunität? Dann kam der Januar und mit ihm kehrte das Virus zurück, noch stärker und noch unnachgiebiger als während der ersten Welle. Es starben viermal so viele Menschen wie im bis dahin schlimmsten Monat Mai. Und auch junge, gesunde Patienten wie Marcelina da Costa traf es. Ich hatte schnell starke Schmerzen am ganzen Körper und schnappte schon bald nach Luft. Meine Sauerstoffsättigung sank rapide auf 64%. Marcelina erzählt, dass alles unter leichtem Husten, wenige Tage nach der schlimmsten Erfahrung ihres Lebens, wenige Tage, nachdem sie das Gefühl hatte, ich sterbe. Es gab keine Betten mehr in den Krankenhäusern und keinen Sauerstoff, also musste sie zu Hause behandelt werden. Eine Nichtregierungsorganisation, NGO, stiftete eine Flasche Sauerstoff und schloss sie an. Ihr Mann, der als Rezeptionist arbeitet, versuchte sich als Pfleger. Ihre Schwester wechselte ihre Windeln. Marcelene sagt, ich war wie weggetreten. Die Ärzte vermuten, dass sie sich mit der Virusvariante P.1 infizierte. Die ersten Untersuchungen des Epidemiologischen Instituts Fiocruz deuten jedenfalls darauf hin. War die Mutation in den genetischen Analysen im November noch nicht nachweisbar, so war sie es im Dezember in 51% und im Januar bereits in 91% der Fälle. Das lässt laut Wissenschaftlern der Fachzeitschrift The Lancet 4 sich nicht ausschließende Folgerungen zu. Die Verbreitung des Virus in Manaus wurde in der ersten Welle überschätzt. Die Immunität der Infizierten lässt relativ schnell nach. Die neue Variante ist erheblich ansteckender. Und die schlimmste und wahrscheinlichste Annahme: die Mutation entfleucht der Immunität und kann die Betroffenen reinfizieren. Die Folge wäre eine neue, ungehinderte Verbreitung eines noch potenteren Virus, das sich ohne eine erfolgreiche Impfkampagne in Brasilien schon bald über die Welt ausbreiten kann. Mittlerweile hat das Virus auch Marcelines Schwiegereltern erwischt. Sie liegen nebeneinander im Ehebett zu Hause. Wieder fehlen Plätze und Sauerstoff in den Krankenhäusern. Wieder hat eine NGO der Familie eine Sauerstoffflasche gespendet. Und wieder geht es um Leben und Tod. Am meisten fürchtet Marcelene da Costa eine nächste, womöglich noch bedrohlichere Variante. Das ist mein Albtraum. Was kommt da noch? Wer weiß, ob das je endet? Die Sorge ist berechtigt. Viren verändern sich ständig. Das liegt in ihrer Natur und Bestimmung. Weltweit gibt es bereits rund 400.000 genetische Analysen von SARS-CoV-2. Ein fein verästelter Stammbaum des Virus ist entstanden. Nur die dritte, wichtige Eigenschaft des Virus scheint sich neben der Ansteckungsrate und der Möglichkeit, Antikörpern zu entgehen, derzeit noch nicht gewandelt zu haben. Die neuen Varianten machen offenbar nicht kränker als ihre Vorläufer. Das muss nicht so bleiben. Also haben mehrere Pharmaproduzenten angekündigt, an der nächsten Generation ihrer Impfstoffe zu arbeiten. Bei einigen genetisch basierten Verfahren, wie denen von BioNTech oder Moderna und CureVac, ist es besonders einfach, das Vakzin auf einen neuen Virusstamm umzuprogrammieren oder gar vorsorglich gleich gegen mehrere, womöglich auch nur denkbare Mutanten auszustatten. Aber auch solche Weiterentwicklungen brauchen Produktionskapazitäten und Zeit, in der sich auch das Virus weiter verändert. Eines aber kann man mit Gewissheit sagen: jeder einzelne Vermehrungszyklus des Virus in der Schleimhaut eines Menschen irgendwo auf der Welt trägt das Potenzial einer Pandemie in der Pandemie in sich. Und je weniger Gelegenheit das Virus bekommt, sich evolutionär an neue Bedingungen anzupassen, desto mehr Zeit gewinnen Mediziner, Pharmabranche und Politiker, etwas gegen die Pandemie zu unternehmen. Das heißt, schnellstens und weltweit impfen. Alles andere wäre aus wissenschaftlicher Perspektive töricht. Das eigensinnige »Me first« muss möglichst zügig einem »We all« weichen. Das ist kein Wunschdenken. Und kein naiver Altruismus. Wozu Menschen fähig sind, wenn sie trotz aller Konkurrenz als Solidargemeinschaft funktionieren, hat diese Krise schon gezeigt. Nie zuvor steckten Staaten und Organisationen so viel Geld in die Entwicklung eines Impfstoffs. Nie zuvor kooperierten Unternehmen und Forschungsgruppen so eng miteinander. Nur wenige Tage nach dem Ausbruch der Krankheit veröffentlichten chinesische Wissenschaftler den genetischen Code des Virus. Ohne den Firmen wie BioNTech oder Moderna nicht mit der Arbeit hätten beginnen können. Forschungsgruppen stellten die Ergebnisse ihrer Experimente ins Internet. Für Kollegen aus aller Welt sofort verfügbar. Und in Schaltkonferenzen tauschten sich Vertreter normalerweise rivalisierender Firmen aus. Welche Frettchen sind für Tierversuche mit den Präparaten geeignet? Wie lassen sich Antikörper im Blut von Geimpften verlässlich messen? Und wie führen Studien am Menschen am schnellsten zu Ergebnissen? Kein Unternehmen, keine Forschungsgruppe, keine Nation hätte im Alleingang in 11 Monaten ein Präparat entwickeln und auf den Markt bringen können. Es war ein globaler Kraftakt für das Gemeinwohl. Der niederländische Autor, Historiker und Aktivist Rutger Bregman sagt, das, was wir Zivilisation nennen, war fast immer ein Wabankspiel. Das Leben unserer Spezies war zu 99,9% ihres Daseins für die meisten voller Leid, Kampf und Entbehrungen. Vor diesem Hintergrund ist die Zusammenarbeit, die wir jetzt sehen, fantastisch. Eine Initiative namens COVAX setzte früh auch bei der Verteilung der Impfstoffe auf weltweiten Konsens. Gegründet im April 2020, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Impfstoffallianz Gavi, sollte COVAX Dosen für Teilnehmerländer gemeinsam einkaufen. Die Reicheren würden für die Dosen etwas mehr bezahlen und damit die Ärmeren subventionieren. 190 Staaten bekräftigten ihre Teilnahme. 98 eher Wohlhabende und 92 Ärmere. Niemand sollte leer ausgehen. Das war die Idee. Ein ehrgeiziges, ein einmaliges Experiment. Heute sagen manche, ein allzu ehrgeiziges. Vergangene Woche veröffentlichte COVAX einen ersten Lieferplan. Entwicklungs- und Schwellenländer werden demnach bis zur Jahresmitte Impfdosen für durchschnittlich 3,3% ihrer Bevölkerung erhalten. Und selbst hinter diesen Lieferungen stehen noch Fragezeichen. Während Deutschland bis zum Spätsommer allen Impfwilligen eine erste Dosis verspricht, werden die Impfungen in den meisten Ländern bis dahin kaum für die Risikogruppen wie Ärzte und Pflegekräfte reichen. Das Ziel von COVAX, bis zum Ende des Jahres 2 Milliarden Dosen zu verteilen, ist gefährdet. Wie es dazu kommen konnte, darüber streiten die Gelehrten. Gavin Jamie, Experte für öffentliche Gesundheit an der amerikanischen Duke University, beklagt fehlende Solidarität. Reiche Länder wie Großbritannien, Israel und die EU-Staaten hätten nach und nach eigene Kaufverträge mit den Herstellern abgeschlossen, sagt Jamie, der COVAX selbst mitgeplant hat. Zwar spendeten die EU-Kommission und EU-Staaten schließlich auch 850 Millionen Euro an COVAX, doch für sich selbst bestellten sie Dosen für ein Vielfaches des Geldes. Sie haben COVAX umgangen, sagt Jamie. Clemens Martin Auer, der im Steuerkreis der EU-Kommission sitzt und direkt an den Kaufverhandlungen beteiligt war, will das so nicht gelten lassen. Die Impfallianz Gavi hinter COVAX sei behäbig und zu intransparent. Gavi wollte von den Ländern im Sommer immer Geld sehen, sagt der Österreicher Auer, kam über Absichtserklärungen mit den Herstellern aber nicht hinaus. Man hätte Verträge gebraucht, Garantien. Im Sommer war nichts da, sagt Auer. Darauf konnten wir uns als EU nicht verlassen. Da mussten wir ausscheren. COVAX ist nach Ansicht des Experten Gavi aber noch nicht gescheitert. Falls jedes Industrieland nur eine von 10 Impfdosen abgäbe, wäre das ein Beginn, sagt er. Es darf nicht weiter nach dem Motto laufen, ich zuerst. Exakt das ist das Problem. Denn die Realität sieht so aus. Bis Mitte Januar waren 7 Milliarden Impfdosen verkauft worden. 4,2 Milliarden davon in die sogenannten High-Income-Staaten. Die repräsentieren zwar gerade einmal 16% der Weltbevölkerung, sitzen aber auf 60% aller Covid-Vakzine. Kanada könnte mit den eingekauften Stoffen seine Bürger gleich 5-mal durchimpfen. In allen Industrienationen liegt das Level bei mehr als 100% Abdeckung pro Kopf. Sowas nennt man trotz aller gegenwärtigen Engpässe Überflussgesellschaft. Nirgendwo sonst liegen in Zeiten der Pandemie die Gegensätze zwischen Überfluss und Engpass, zwischen Wohlstand und Armut, zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit so nah beieinander wie in Israel und Palästina. Israel ist das Testlabor für die Menschheit. Und Palästina ist das Territorium der Zurückgelassenen. Die Probleme der ganzen Welt verdichten sich hier symbolhaft auf engstem Raum. Am Abend vor seiner ersten Impfung sitzt Yoeli Brim, 18 Jahre, in Jerusalem vor seinem Computer. Ein schmalschultriger Mann mit Stirnlocke. Auf dem Hinterkopf trägt er eine schwarze Kippa. Seit Anfang Februar können sich in Israel sämtliche Bürger über 16 Jahre gegen Covid-19 impfen lassen. So weit ist die Impfkampagne fortgeschritten. Brim teilt sich die Wohnung mit 12 Geschwistern und seinen Eltern. Innerhalb des ultraorthodoxen Glaubens gehört er einer liberalen Strömung an. Während viele Ultraorthodoxe in religiösen Schulen kaum Säkulares lernen, studiert Brim in einem Internat Wirtschaftsingenieurwesen und Management. Monatelang wurde er während der Pandemie zu Hause via Zoom unterrichtet. Bald kann er ins Internat zurückkehren. »Könnte ich mich hier und hier impfen lassen?«, sagt Brim und zeigt erst auf seinen linken, dann auf seinen rechten Oberarm. »Dann würde ich es machen.« Ein paar Kilometer entfernt in Hebron lebt Aziz Atavner und pendelt zwischen den Welten. Tagsüber arbeitet er als Krankenpfleger in einem Hospital in Israel. 9 Millionen Einwohner, Impfquote 64%. Abends nimmt er den Bus und fährt aus Ost-Jerusalem zurück in das kleine Dorf nahe Hebron, in dem er mit seiner Frau und seinen 3 Kindern lebt. Es liegt mitten im Westjordanland, 3 Millionen Einwohner, Impfquote in den palästinensischen Gebieten 0,04%. Der Palästinenser überquert damit jeden Tag eine Grenze, die nicht nur Gewinner und Verlierer voneinander trennt, sondern auch über Leben und Tod entscheiden kann. So sieht es Atavner. »Hätte mein Onkel in Israel gelebt, wäre er jetzt noch bei uns«, sagt er und seine Stimme zittert vor Wut. Atavners Onkel hieß Mohammad und starb vor 2 Monaten. Losgegangen war es wie eine normale Erkältung. Etwas Husten, kein Fieber. Als das Ergebnis vorlag, mussten sie ihn in eine Sammelstelle für Corona-Patienten in Hebron bringen. Natürlich konnte Atavner ihn nicht besuchen. Er hätte sonst seinen Job verloren. Schreckliche Sorgen hatte er sich gemacht. Aus seiner Arbeit mit Corona-Patienten wusste er, dass es für die Vorerkrankungen seines Onkels besondere Maschinen und Ausrüstungen brauchte. Ausrüstung und Maschinen, die es in Hebron kaum gab. 9 Tage später erreichte ihn die Todesnachricht. Seitdem, sagt Atavner, wälze er sich nachts oft hin und her. Manche von Aziz Verwandten machen ihm Vorwürfe, weil er als Intensivpfleger nichts für den Onkel getan habe. Unsere Hilflosigkeit hier macht uns noch zusätzlich krank. Es ist, als ob uns ein zweites Virus befallen hat, und das heißt Ungerechtigkeit, sagt er. Das zeige sich jetzt wieder bei den Impfungen. Während Israel als Impfweltmeister gefeiert werde, kommen in Palästina noch immer kaum Dosen an. Lediglich 2000 Einheiten des Moderna-Wirkstoffes haben Ramallah bisher erreicht. Gedacht sind die israelischen Spenden, damit wenigstens das medizinische Personal in der Westbank geimpft werden kann. Gleichzeitig hängen eine Lieferung von 5000 Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V sowie eine Tranche von 37.000 Dosen, die die Palästinenser über die COVAX-Initiative bestellt haben, in der Luft. Schuld daran ist der Flughafen in Tel Aviv. Die Israelis halten ihn seit mehreren Wochen geschlossen, zum Schutz gegen Corona. Es interessiert sie einfach nicht, dass wir beim Kampf gegen das Virus deshalb nicht weiterkommen und Menschen bei uns sterben, sagt Atavner. Nach Auffassung vieler internationaler Beobachter wäre Israel verpflichtet, die palästinensischen Autonomiegebiete unter seiner Militärverwaltung mit den Präparaten zu versorgen. Der israelische Gesundheitsminister Juli Edelstein, erklärte aber gerade erst wieder, die höchste Priorität bestehe weiter in der Impfung der eigenen Staatsbürger. Klarer Fall von Impfnationalismus. Gewiss. Dennoch lässt sich an Israel auch zeigen, dass dieser Vorwurf voreilig sein kann. Denn die Welt zu immunisieren ist eine Aufgabe voller Widersprüche. In dem kleinen Land sind pro Kopf mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft als in jedem anderen Staat. Geimpft wird mit dem landestypischen Pragmatismus. In der Küstenstadt Haifa hat eine Krankenkasse ein Drive-in-Impfzentrum aufgebaut. Die Menschen strecken ihren Arm durchs offene Autofenster. Einerseits, das ist klar, steckt politisches Kalkül dahinter. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kaufte Impfstoffe früh und, so sickerte durch, zu einem deutlich höheren Preis als andere. 17-mal habe Netanyahu mit seinem Freund, dem Chef des Herstellers Pfizer, telefoniert, um die Lieferung voranzutreiben. Im März stehen Parlamentswahlen an, und Netanyahu musste für das Management der Pandemie viel Kritik einstecken. Nach verfrühten Lockerungen der Corona-Maßnahmen schossen die Infektionszahlen in die Höhe. Die britische Mutante breitete sich aus. Das Land steckte trotz der Impfungen noch bis vor wenigen Tagen im Lockdown. Der Fortschritt der Impfkampagne, er soll auch Netanyahus persönlicher Erfolg werden. Andererseits aber, und das geht über eine rein politische Betrachtung hinaus, ist Israel eine Art Blaupause für den Rest der Welt. Das Gesundheitssystem des Landes ist hoch digitalisiert. Jeder Bürger hat eine digitale Krankenakte. Das erlaubte Netanyahu einen geschickten Pakt mit Pfizer. Zügige Impfstofflieferungen gegen umfangreiche, anonymisierte Statistiken zur Gesundheit der Geimpften. Aus dieser einzigartigen Datensammlung lässt sich mehr über unerwünschte Nebenwirkungen und das Ausmaß des Impfschutzes erfahren, als es durch die Zulassungsstudien möglich gewesen ist. Und was jetzt schon herausgefunden wurde, ist ermutigend. Für vollständig Geimpfte sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhauseinweisung wegen schwerem Verlauf von Covid-19 um 94%. Das gilt auch für Menschen über 60 Jahre. Laut Daten des zweitgrößten der vier israelischen Krankenversicherer gibt es unter den Geimpften nur noch 0,06% Neuinfektionen mit dem Virus. Diese geringe Quote erfüllt vollständig das Versprechen aus den Studien, wenngleich abzuwarten bleibt, was passiert, wenn neuartige Virusmutationen die Immunität herausfordern. Für die Forschung in der Welt ist der wachsende Datenschatz aus Israel ein Segen. In absehbarer Zeit wird kein anderes Land die überwältigende Mehrheit seiner Menschen mit Impfstoff versorgen können, wird kein anderes Land die Ausbreitung von Virusmutanten unter Geimpften, aber auch die Bildung einer möglichen Herdenimmunität in Echtzeit studieren können. Yoeli Brim, der israelische Schüler, lässt sich vor allem aus einem Grund impfen. Seinem Großvater zuliebe, einem Überlebenden des Holocaust. Er habe ihn seit Beginn der Pandemie nicht mehr besuchen können. Was er kurz nach der zweiten Spritze tun wird, steht also fest. Er sagt, ich will in den Bus steigen, bei meinem Opa an der Tür klopfen und ihm Shalom sagen. Aziz Atavnir, der palästinensische Krankenpfleger, bekam bereits vor 2 Wochen den BioNTech-Wirkstoff injiziert. In einem israelischen Krankenhaus. Er sagt, ich hätte die Impfung lieber meiner Mutter oder meinem schwerkranken Bruder gegeben, aber sie müssen vielleicht noch Jahre warten. Die beiden jungen Männer eint in Wahrheit mehr, als sie trennt. Die Liebe zur Familie etwa, die Sorge vor Krankheit und Tod. Sie symbolisieren auch, wie sehr die Pandemie die Statik unseres Miteinanders bereits verschoben hat und weiter verschieben könnte. Das Virus vergrößert die Kluft zwischen Arm und Reich nicht nur auf nationaler Ebene, sondern viel krasser auf globaler. In einem Report der Wohltätigkeitsorganisation Oxfam mit dem Titel »Das Ungleichheitsvirus« rechnen die Autoren vor, dass in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der großen Depression vor 90 Jahren die Top Ten der Superreichen fast 450 Milliarden Euro Gewinn anhäuften. Diese Summe würde reichen, um a. jeden Menschen vor dem Absturz in die Armut zu bewahren und b. alle Erdenbewohner gegen Covid impfen zu lassen. Konjunktiv natürlich. Würde. Im richtigen Leben könnte in den kommenden Jahren eine weitere halbe Milliarde Menschen in die Existenznot rutschen. Es gibt auch eine Gegenrechnung, die aufmacht, welche Kosten den reichen Nationen entstünden, sollten sie stur den Ego-Trip statt einer Impf-Internationalen wählen. Eine Studie des International Chamber of Commerce beziffert für diesen Fall den globalen ökonomischen Schaden auf mehr als 9 Billionen Dollar. Die Vereinigten Staaten könnten danach mittelfristig zwischen 45 Milliarden und 1,38 Billionen einbüßen, die Bundesrepublik zwischen 14 und 248 Milliarden. Vor allem Volkswirtschaften, die auf Importe und Exporte angewiesen sind, werden etwa aufgrund unterbrochener Lieferketten und ausbleibender Nachfrage leiden. Eine Allianz von allen für alle ist moralisch, ethisch, wirtschaftlich und wissenschaftlich alternativlos. In der Forschung fruchtet sie bereits. Kaum ein Tag vergeht ohne Erfolgserlebnis als Folge internationalen Teamworks. Neue Daten verheißen, dass sich die Verbreitung des Virus durch bereits Geimpfte um mindestens 2/3 reduziert. Das Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson benötigt als einziges nur eine Injektion und ist so robust, dass es auch für die ärmsten Regionen taugt. Es wirkt mit 66% Effizienz gegen eine Infektion, schützt jedoch zu 85% vor schwerem Verlauf. Der anfangs umstrittene russische Impfstoff Sputnik V erreicht eine Wirksamkeit von mehr als 91%, könnte alsbald auch in Deutschland zugelassen und in Sachsen-Anhalt produziert werden. Schließlich erschien eine Gesamtanalyse aller bisherigen Anti-Covid-Injektionen auf der Erde, wonach die vollständige Impfung mit bereits zugelassenen Wirkstoffen bis zu 100%igen Schutz vor Tod durch SARS-CoV-2 bietet. Der Mensch wächst also tatsächlich an seinen Aufgaben, was auch nötig ist, denn da kommen noch ganz andere Herausforderungen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass wir auf ein Zeitalter der Pandemien zusteuern, mit verheerenderen Konsequenzen als Corona. Das klingt düster, verheißt aber zugleich Chancen. Aus der Krise für die Zukunft lernen, uns gemeinsam aufzustellen, ist so eine. Eine gerechte Wirkstoffverteilung durch das COVAX-Programm könnte ein Anfang sein. Der Überfluss der Reichen an Vakzinen lindert die Engpässe der Armen. In der Theorie soll das genau so laufen. In der Praxis ist es nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Es wäre gewissermaßen die helle und heilsbringende Seite der Globalisierung und zugleich der Beweis, wir können auch anders. Wir müssen es nur noch tun. Es recherchierten und schrieben Jonas Breng, Mareike Enghusen, Marc Görgen, Christoph Koch, Frank Ochmann, Martin Schlag, Bettina Sengling und Jan-Christoph Wichmann. Michael Streck fügte die Recherchen zusammen. Das Rezept reicht nicht. Sie brauchen auch die Köche. Die Produktion der Impfstoffe lässt sich nicht von heute auf morgen hochfahren. Warum eigentlich nicht? Ein Interview mit Sirk Pötting, Betriebsleiter und Finanzvorstand der Mainzer Firma BioNTech. Interview Martin Schlag. Herr Pötting, Milliarden Menschen warten auf einen Impfschutz gegen Covid-19. Warum rüsten wir nicht deutlich mehr Arzneimittelfabriken auf die Produktion dieser Impfstoffe um? Das sagen Sie so leicht. Eine Fabrik für Tabletten können Sie nicht innerhalb von Wochen auf Impfstoffe umstellen. Ein Beispiel. In Marburg haben wir ein Werk übernommen, in dem vorher Antikörper produziert wurden. Im September durften wir die Räume betreten. Ende Februar soll der erste Impfstoff zur Abfüllung das Werk verlassen. Nur 5 Monate später. Das ist extrem schnell. Wir können das nur schaffen, weil das Werk schon einmal eine Genehmigung für Impfstoffe hatte. Dort schon geschulte Mitarbeiter arbeiten, Reinräume und Bioreaktoren vorhanden waren. Warum konnten sie nicht sofort im September loslegen? Es fehlten weitere Genehmigungen, der Transfer von Know-how und wichtige andere Geräte. Die Bioreaktoren funktionieren wie große Kochtöpfe. Darin wird der Wirkstoff unseres Impfstoffs hergestellt, das Botenmolekül mRNA. Aber das ist bloß der erste Schritt. Später wird die mRNA in Fettkügelchen verpackt, dafür benötigen sie spezielle Hochdruckpumpen. Die sind zwar nicht riesig, etwa so groß wie ein Schreibtisch mit ganz vielen Schläuchen dran, aber es gibt sie nicht von der Stange. Zum Glück hatten wir so ein Gerät noch am Hauptsitz von BioNTech in Mainz vorrätig. Das haben wir schnell nach Marburg transportiert. Wie viel Impfstoff werden Sie in Marburg zusätzlich herstellen können? Wenn wir von der Europäischen Arzneimittelagentur die Freigabe erhalten, können die ersten Chargen aus Marburg hoffentlich bis Ende März fertiggestellt werden. Im ersten Halbjahr soll in dem Werk Impfstoff für 250 Millionen Dosen entstehen. Wir haben zusammen mit Pfizer angekündigt, bis Ende 2021 weltweit 2 Milliarden Dosen produzieren zu können. Da ist das Werk in Marburg eingerechnet. Hätten wir heute mehr Impfstoff, wenn Deutschland oder die EU mehr Fördergeld gegeben hätten? Nein, ich glaube nicht. Mehr Geld im vergangenen Jahr hätte keine Beschleunigung gebracht. Denn wir mussten den Herstellungsprozess erst einmal für die nötige Größenordnung entwickeln und sicher aufsetzen. Und nun? Manche Experten fordern, BioNTech solle seine Patente freigeben, damit andere Hersteller in die Produktion einsteigen können, etwa in Indien. Was halten Sie davon? Das würde die Produktion auch mittelfristig nicht beschleunigen. Das Rezept für den Impfstoff reicht nämlich nicht, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Sie brauchen auch, einfach gesagt, routinierte Köche. Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Produktion von mRNA gesammelt. Es ist nicht damit getan, an einem Bioreaktor die Temperatur richtig einzustellen und dann funktioniert's. Deshalb setzen wir darauf, unser Netzwerk mit anderen spezialisierten Firmen auszubauen. Stand jetzt arbeiten wir mit 13 Produktionspartnern zusammen. Neulich mussten sie die Liefermenge kürzen, weil ihr Kooperationspartner Pfizer im belgischen Puys die einzige europäische Abfüllanlage für den Covid-19-Impfstoff umgebaut hat. Hätten sie früher weitere Abfüllanlagen in ihr Netzwerk einbauen sollen? Es ging in Puys um Änderungen im Herstellungsprozess, nicht nur um die Abfüllung. Auch mit höheren Kapazitäten hätten wir bislang nicht mehr Dosen herstellen können. Der Engpass liegt woanders. Wo denn? Im Moment bei den Rohstoffen. Für die Verpackung mit Fettpartikeln brauchen wir 4 synthetische Moleküle. 2 davon sind aktuell unglaublich rar. Für diese Stoffe gibt es nur etwa ein Dutzend Spezialfirmen weltweit. Und die haben lange nur im Labormaßstab produziert. Schon im vergangenen Frühjahr haben wir vorsorglich alles, was wir bestellen konnten, aufgekauft. Ein paar Kilo für insgesamt 6 Millionen Euro. Und das, bevor wir wussten, ob unser Impfstoff überhaupt gegen das Virus wirkt. Wie große Sorgen machen Ihnen die Mutanten von SARS-CoV-2? Die ersten Studienergebnisse zur Wirkung unseres Impfstoffs gegen die Mutanten sind ermutigend. Wir sehen, dass er gegen die Variante B.1.1.7 aus Großbritannien gut wirkt und gegen südafrikanische Mutationen ebenfalls ausreichend anschlägt. Aber wir wissen auch, was das heißt. Wir sind vorbereitet, falls es eine Variante geben sollte, bei der unser Impfstoff nicht mehr greift. Arbeiten Sie im Labor schon an angepassten Impfstoffen der nächsten Generation? Wir testen bekannte Varianten kontinuierlich und haben, auch wenn ich dazu noch keine Details nennen kann, im Hintergrund eine Menge laufen, was die Mutation angeht. Wie schnell könnten diese Impfstoffe auf den Markt kommen? Wir bräuchten etwa 6 Wochen, um einen neuen Impfstoff zu designen und Studien im Labor durchzuführen. Die entscheidende Frage ist, welche Daten die Behörden sehen möchten. Müssten auch Versuchspersonen den veränderten Impfstoff bekommen? Und wie groß müsste diese Studie sein? Und danach? Müssen wir dann wieder Monate warten, bis der neue Impfstoff vom Band läuft? Nein, wir würden die Produktion parallel umstellen. Sobald wir einen angepassten Kandidaten haben, würden wir die Blaupause für die neue mRNA herstellen. Man muss die Bioreaktoren sowieso nach jeder Charge reinigen. Da gibt man einfach die biologische Bauanleitung für das angepasste Botenmolekül hinzu. Und schon kann der neue Impfstoff hergestellt werden. Das ist der große Vorteil der mRNA-Technologie. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung. Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 83 00 10 BIC WELADE 8LXXX